Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück. Willkommen bei Zellner live zu unserem Duell am Montag mit Eva Schütz. Hallo.
Schönen guten Abend.
Und Gerald Gross.
Servus, Niki.
Es ist die Woche nach der Steiermark-Wahl, es ist vor allem aber auch die Woche vor dem Bundesparteitag der ÖVP und der offiziellen Intronisierung von Christian Stocker. Wie ist denn dein Eindruck von Christian Stocker? Es ist ja knapp 3 Wochen Bundeskanzler. Hat er dich positiv überrascht? Weil die Erwartungshaltung war ja, muss man sagen, generell eine sehr niedrige Wahl.
Ja, also er verhält sich ruhig, würde ich sagen. Er strahlt auch eine gewisse Ruhe aus. Also verhält sich ruhig, kann man positiv und negativ interpretieren. Er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Ich glaube, das ist etwas, was nach diesen langen Koalitionsverhandlungen auch durchaus notwendig ist und auch durchaus positiv ist. Es werden viele kleine Schritte gesetzt und keine großen Projekte bislang angegangen. Das wird so nicht gehen auf die Dauer. Da wird man sehen, wie der Wirtschaftsstandort auf diese eher Stillstandspolitik zurzeit reagiert. Aber gerecht, man muss auch ehrlicherweise sagen, sie sind erst 2 Wochen im Amt, also vielleicht darf man sich da auch nicht allzu viel erwarten, aber eine größere Reformen würden anstehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man diese Industrie- und Energiestrategie bis Ende dieses Jahres ausarbeiten möchte. Das ist vielleicht schon ein bisschen lang. Da hätte man vielleicht schon versuchen können, zumindest den Zeitplan ambitionierter zu setzen. Und die großen Reformen, die müssen natürlich kommen. Es muss eine Pensionsreform kommen, es muss eine Entlastung des Faktors Arbeits kommen, es muss eine Initiative für den Wirtschaftsstandort kommen, man muss die Energiepreise in den Griff bekommen. Davon sieht man bis jetzt noch nichts, aber er macht auch keine Fehler. Er strahlt eine gewisse Ruhe aus. Das finde ich eigentlich gut nach dem Ganzen drunter und drüber, dass es jetzt gegeben hat. Und beim Bundesparteitag wird er vermutlich intronisiert werden. Er ist jetzt designiert. Ob es so toll wird wie bei Karl Nehammer mit 100% der Stimmen, das wissen wir nicht. Aber 100% erinnert halt auch immer ein bisschen an eine Diktatur. Ja, wenn schon gar niemand mehr sich irgendwas sagen traut, dann ist auch immer ein bisschen Skepsis angesagt.
Wie siehst du Christian Stocker? Ist das gut, dass da ein ruhigerer, manche sagen ja ein Buddha im Bundeskanzleramt sitzt?
Nein, ich bin wirklich der Meinung, Christian Stocker soll ÖVP-Chef sein. Ich meine, einen besseren Wahlkampfhelfer hätte Herbert Kickl in seinem Leben niemals bekommen können.
Doch, Andreas Babler.
Das stimmt, aber Andreas Babler und Christian Stocker in Kombination schaffen für Herbert Kickl die absolute Mehrheit. Der geht über 50+. Faktum, never change a losing team heißt das so schön. Niemals wechsle ein verlierendes Team aus. Herr Stocker, seitdem er Generalsekretär ist, hat die Österreichische Volkspartei jede Wahl. Und selbst die Unterstufen, wo er in Unterstinkenbrunn verloren. Ja? Alle Landtagswahlen vergeigt. Die Nationalratswahl vergeigt. Die EU-Wahl vergeigt. Die gestrige Gemeinderatswahl in der Steiermark vergeigt. Die ÖVP hat
ja, aber das sind Sie mein erster
Ja, Freunde, wenn du 200 Gemeinderäte verlierst, währenddessen die FPÖ mittlerweile 800 Gemeinderäte hat, dann kannst du von dem Ersten nicht mehr viel runterbeißen. Außerdem ist es eine mathematische Frage, bis der Erste ausrinnt und irgendwann Dritter ist. Das ist relativ einfach. Und die ÖVP liegt in den Umfragen nur mehr bei 19%. Also wie die ÖVP das letzte Mal bei 21% gelegen ist, bei Reinhold Mitterlehner, ist plötzlich der Herr Kurz um die Ecke gerannt und hat gesagt, weg mit dem Mitterlehner, Django muss nach Hause gehen. So, ich werde der neue Basti Fantasti, ich schiebe die ÖVP auf 36% auf. Und die ÖVP ist diesmal wirklich auf ihrem Selbstmordtrip, auf dem Trip der Lemminge, der türkisch-schwarzen Lemminge, und sagt, na, wir wollen bei 19 bleiben, wir wollen bei 18, wir wollen zu 17 runtergehen. Also das probiert man offenbar. Ja, kann man tun, muss man nicht. Ich meine, in der Regierung fangen schon alle zum Streiten an. Der Herr Schellhorn schreibt heute dem Herrn Hartmannsdorfer schon einen bösen Brief. Nach 2 Wochen schreiben sie sich schon Brief,
ja.
Ist ja lustig.
Naja, aber so, schreiben Sie sich
daher,
bestimmt nicht,
der daher, Schellhorn schreibt daher, der Herr Finanzminister, der Marxist, ja, erklärt mittlerweile, na, also für eine Lohnkostensenkung habe ich eigentlich kein Geld vorgesehen. Also es geht schon munter weiter, wunderbar, gut so, weiter so. Christian, die Richtung stimmt, sage ich. Er wird genauso ein guter Bundeskanzler werden wie ein Vizebürgermeister in Wiener Neustadt, wo er hat auch ein schlechtes Ergebnis in seinem Leben eingefahren.
Ich meine, er ist jetzt nicht der große, er steht nicht für die große Vision. Aber nein, tut man ihm da Unrecht, deiner Meinung nach?
Nein, er steht nicht für die große Vision. Er hat aber bis jetzt als Generalsekretär vielleicht auch noch nicht viel Zeit gehabt, die zu formulieren. Diese ganze Regierung steht nicht für die große Vision, sondern eher für den Minimalkompromiss. Und deshalb sind ja viele Österreicher nicht wahnsinnig begeistert, dass sie jetzt aufgrund des Wahlergebnisses, wo sie eigentlich Mitte rechts gewählt haben, jetzt wieder eine eher linke Koalition bekommen haben. Das wissen wir eh. Wir wissen auch, dass man mit Christian Stocker in keinen Wahlkampf wird gehen können, dass er jetzt nicht die Jugend anspricht, dass er nicht der ganz große Visionär ist. Das sind lauter Tatsachen, die sind korrekt. Auf der anderen Seite, wir haben jetzt eine Regierung, wir brauchen jetzt ein bisschen Ruhe und die Österreicher wollen nicht die nächsten Neuwahlen haben. Das ist auch ganz eindeutig. Also vielleicht ist er jetzt auch mal der richtige Mann, dass man jetzt zumindest mal 1 bis 2 Jahre da durchhält. Wobei, wenn man natürlich schon 1 Jahr für den Strategieplan braucht, dann ja, wäre es besser, wenn es länger wäre als 2 Jahre, sonst wird es mit der Umsetzung nicht ganz einfach.
Vielleicht noch ganz kurz, wie kommt er dann noch in der Partei an, in der ÖVP? Steht die geschlossen hinter ihm oder gibt es da unterschiedliche Fraktionen, die sich schon überlegen, den Tag nach Christian Stocker?
Ich glaube, die unterschiedlichen Fraktionen gibt es jedenfalls. Das hat sich auch nicht mehr auf einen Nenner bringen lassen. Die hat es in der ÖVP traditionellerweise immer gegeben. Was Christian Stocker, glaube ich, als Talent hat, ist, dass er bei niemandem besonders aneckt. Also es sagt, weder der Flügel, der eher links der Mitte ist, noch der wirtschaftsliberalere Teil, noch der Bauernbund, noch der Wirtschaftsflügel sagt, weg mit Christian Stocker, weil der macht da Dinge, mit denen können wir überhaupt nicht mit. Dadurch, dass er eher so in dieser Ruhe und in diesem Minimal Ansatz ist, eckt auch nirgends groß an. Und man sagt, na gut, wir haben jetzt niemand anderen. Wenn man in einen Wahlkampf gehen würde, was man jetzt eben nicht will, wenn man niemand Neuwahlen will, dann wird es eine riesige Personaldiskussion geben.
Wie siehst du das? Wird es eine Personaldiskussion früher oder später geben in der ÖVP oder gibt es eh keine Alternativen?
Schau, es ist eine Lehmtag. Es ist ein Bundeskanzler auf Abruf, der nicht mehr Spitzenkandidat ist, niemals Spitzenkandidat war und nach Schallenberg, Nehammer, der dritte ÖVP-Kanzler, der niemals auf einer Bundesliste irgendwo in den Bereich eines wählbaren Mandates gekommen ist. Das muss man bei der Gelegenheit sagen. So, es ist der dritte nicht gewählte Bundeskanzler. Das ist Faktum. Er wird auch nicht gewählt als Bundeskanzler, weil er wird zweifelsohne bei der nächsten Nationalratswahl nicht antreten, egal wann die stattfindet. Selbst wenn die in 2 Wochen stattfindet, den kriegst du auf kein Plakat auf. Ja, du mal überlegen, 16-Punkt-Plakate.
Ja, das ist jetzt gemein.
Naja, aber du kriegst genau die Nasen und die Backerln da seitlich auf, aber das ganze Gesicht kriegst du nicht auf. Das musst du halt auch mal überlegen. Ja, so. Vielleicht ist er ein bestes Role Model für Weight Watchers. Das wäre zum Beispiel für die Entschlackung der ÖVP, alles drum und dran. Na, entschuldige.
So, jetzt ist kein Schönheitswettbewerb.
Na, Schönheitswettbewerb bist du schon. Also, ja, gut, okay.
Wenn ich das aufzähle, wer als Politiker alle nicht sonderlich attraktiv ist, sitzt man morgen noch da. Also das kann ja kein Kriterium sein für den
Bundeskanzler. Aber jetzt kann man über die Frau Meindl-Reisinger denken, was man will, aber sie ist durchaus eine aparte Frau. Ja? Apart.
Ja, aber auch der Herr Babler wird den Schönheitswettbewerb nicht gewinnen.
Nein, der Herr Babler matcht sich mit dem Herrn Stocker um die goldenen Ananas. Also das Auge wählt er bei beiden nicht mit, aber wir sind da eh, was das betrifft, sind wir so, international
blamal.
Du musst dir mal vorstellen, in den USA ist der Gesundheitsminister, der Robert F. Kennedy Jr., gestellt, spielt Tennis, Djokovic und toller Bursche, macht jeden Tag Sport, läuft. Und in Österreich ist die Gesundheitsministerin die Frau Schumann. Na, da musst du, das ist logisch, das musst du halt heute nur wissen. Schaut auch nicht mehr sehr gesund aus. Aber ist egal.
Wie hat die Deutsche geheißen?
Die Ricarda Lang, oder was?
Ricarda,
ja, unter deren schwerer Last sind die Brücken eingebrochen in Deutschland. Aber nein, ich war ja noch am Wort, wir sind noch nicht fertig. Entschuldige, hallo, du kannst uns ja nicht unterbrechen, auch wenn du jetzt 40 geworden bist. Herzlichen Glückwunsch im
Danke,
Übrigen.
Danke, so öffentlich.
40 Jahre ja. Niki Fellner, großartig, Admultus.
Genau. Aber er schaut sehr jung aus.
Ja, zurück, sehr jugendlich. Ja, er schaut zumindest jugendlicher aus als der Herr Stocker. Der Herr Stocker ist ein Lehmduck. Er wird nicht antreten. Er ist jetzt 65 geworden. Ich wünsche ihm von dieser Stelle viel Gesundheit, Glück und persönliche Zufriedenheit. Braucht man nicht reden. Aber wenn die nächste Nationalratswahl in 5 Jahren stattfindet, ist er 70. Was willst du denn mit dem Andreas Kohl mit dem Rollator einschieben zur Wahlurne oder was? Von der Wiege
gut,
bis
Donald
zur
Trump ist 73
bis und zur Urne oder was? Turne bis zur Urne. Also entschuldige, ja, aber der Donald Trump ist ja gegen den. Der Donald Trump ist ja gegen den Turne bis zur Urne von meiner Lieblingsbestattung im Übrigen. Turne bis zur Urne. So, also der Donald Trump ist gegen den Christian Stocker ein Ausbund an Energie. Entschuldige, der hat in den ersten 24 Stunden 800 Dekrete unterschrieben. Es vergeht kein Tag, wenn der nicht die USA verwendet. Selbst der gute alte Fritz Neugebauer war eine dynamische Elfe gegen den Christian Stocker. Dynamisch, jung, dynamisch, erfolglos. Entschuldige, ja, der Fritz Neugebauer, der war ein Jugendkandidat, ein richtiger.
Kommen wir vielleicht gleich zum Punkt Ampelregierung. Du hast es ja schon kritisch angemerkt, die großen, sag ich mal, Anzeigen waren bei dieser Regierungsklausur nicht dabei. Überhaupt hat man das Gefühl, diese Regierung ist jetzt nicht die Regierung des Reformwillens bzw. der ganz großen Ansagen. Da geht es eher um Verwalten und schauen, dass man irgendwie halbwegs mit diesem Defizit über die Bühne kommt. Wird das auf Dauer reichen?
Nein, das wird natürlich nicht reichen. Und was mich auch ein bisschen erstaunt hat, aber nicht im positiven Sinn, war, dass der Finanzminister, das Markus Matterbauer und auch Andreas Babler jetzt schon wieder laut darüber sinnieren, dass so ein Defizitverfahren ja nicht das Schlechteste wäre. Mhm. Und so furchtbar wäre es auch nicht. Und man kann sich ruhig verschulden, wenn man dafür die Konjunktur nicht abwürgt und dabei halt leider nicht darüber nachdenken, dass wenn man das Geld nicht extrem effizient einsetzt, die künftigen Generationen auch noch Schulden haben, dass die Konjunktur aber keineswegs ankurbelt. Also wenn man schon auf die Idee kommt, dass man sich verschulden möchte, um die Konjunktur anzukurbeln, dann bräuchte man auch einen Plan, und zwar einen plausiblen und auch wirklich geprüften Plan, wie man das denn gerne tun würde. Aber der fehlt, aber dafür redet man schon wieder darüber, dass man doch ein Defizitverfahren in Kauf nehmen kann und noch einmal mehr Schulden machen kann und das wahrscheinlich noch einmal eher in den Sozialstaat pumpt, wo es ja vielleicht sehr nett ist, aber definitiv keine nachhaltige Wirkung hat, außer dass das Konsumverhalten noch einmal angekurbelt wird, was wieder die Inflation in Gang bringt. Also diese ganze Spirale haben wir schon durch die Einmalzahlungen der letzten Regierung erlebt.
Mhm. Siehst du irgendeinen Reformwillen bei dieser neuen Regierung? Wahrscheinlich nicht so, wie ich dich einschätze.
Nein, das ist die Festzementierung der guten alten österreichischen Sozialpartnerschaft. Ja, wir haben mit Frau Schumann eine Gewerkschafterin, eine Personalvertreterin. Wir haben mit dem Wirtschaftsminister einen Wirtschaftskämmerer. Das heißt, von Wirtschaft kennen Sie nur von, und Arbeitnehmerrechte kennen Sie nur von, aus Ihren Kammerfunktionen. Sie sind echte Kammergünstlinge.
Gut, es ist eine zwei Regierung. Monate dort gesessen, ist muss man fairerweise sagen.
Was wäre?
Bei der Wirtschaftskammer, der Wolfgang Hartmanns.
Und wo war er vorher?
In Oberösterreich, in der Landesregierung.
Ah, und wo war er vorher?
Ich glaube, er war ÖVP-Landesgeschäftsführer.
Ah, und wo war er vorher?
Okay.
Jetzt nicht seine ganze Vita aufzählen. Nein. Ich darf wieder die Vita aufzählen? Der kommt aus dem Mutterleib. Kriegt mit der Muttermilch die JVP. Die JVP in die Regierung. Kriegt er gleich mal eine. Dann tritt er mit 11 der Jungschabar, mit 14 der JVP. Mit 18 ist er politischer Funktionär. Mit 22 verdient er seine erste politische Gage. Ist ÖVP-Landesgeschäftsführer, wird dann ÖVP-Landesrat, kriegt Steuerzahlergehälter, geht dann in die Wirtschaftskammer und jetzt ist er Wirtschaftsminister. Der Mensch hat noch nie in seinem Leben einen Jahresabschluss erstellt, noch nie in seinem Leben ein Unternehmen mit 10 oder 20 Mitarbeitern geführt, noch nie in seinem Leben Steuern und Abgaben in dem Fall zahlt, sondern es ist alles für ihn gezahlt worden. Wenn du den fragst, was das Konkursrecht ist, sagt er, die gehen nur in Pause, das ist wieder Habeck. Da kann sie mit dem Habeck ein Gehirn zerstören.
Nein, aber den hat man so nicht mit dem Habeck.
Hallo, ein Wirtschaftskämmerer, schaut jetzt einmal das Wirtschaftskammer-Ergebnis von der ÖVP am desaströs. Nur mehr 25% der Leute gehen hin. Und die glauben, sie können in der Regierung groß aufgeigen. Das sind Versager, Dilettanten. So, und der Herr Hartmannsdorfer gehört dazu. Und der Herr Schellhorn hat heute richtigerweise dem Herrn Hartmannsdorfer einen Brief geschrieben und ihm nochmal gesagt, so, Entbürokratisierung, Deregulierung. Und jetzt sage ich dir aber Folgendes, es wird scheitern. Warum? Weil die NEOS, und der Herr Schellhorn ist der Erste, der heute draufgekommen ist, die NEOS sind in Wahrheit der Steigbügelalter für das alte schwarz-rote, rot-schwarze System in Österreich. Das ist der Jörg Haider. Ja, heute sind sie draufgekommen. Zuerst waren sie auf die Minister eingt, das ist so geil. Die Frau Meindl-Reisinger mal wieder ein bisschen tanzen mit dem Herrn Zelensky in Kiew und sagen, Buschi, und mit der Frau Kallas und in,
also,
und in Brüssel ein bisschen
so
am Fischmarkt ein paar Austern fressen. Jetzt kommen sie plötzlich drauf, hoppla, es ist nicht nur Dienstwagen, es ist nicht nur Büro, es sind nicht nur 20 Mitarbeiter und bezahlte Hotelkosten und eine Amtspauschale von 2000 Euro. Jetzt kommen sie plötzlich drauf, hoppla, wir sind die Steigbügelhalter des rot-schwarzen Proportstaates. Das, was der Jörg Haider in den 90er Jahren aufgebrochen hat, das zementiert der Herr Stocker und der Babler in Reinkultur wieder ein. Und gestern haben sie in der Steiermark ein Watschen gekriegt. Die SP hat 200 Gemeinderäte verloren, die ÖVP hat 200 Gemeinderäte verloren und sie machen weiter wie bisher. Sie sind ja vollkommen wurscht. Ich sage dir, der Finanzminister erklärt, die Lohnkosten werden nicht gesenkt. Der Herr Schellhorn sagt, der Hartmannsdorfer soll entbürokratisieren, der Hartmannsdorfer soll... Ich denke ja gar nicht dran.
Der Herr Schellhorn hat natürlich insofern ein Problem, weil als Deregulierungsstaatssekretär im Außenministerium ist das natürlich, und das haben wir aber eh schon da relativ oft gesagt, bist du auf verlorenen Posten, entweder gehörst ins Wirtschaftsministerium, noch besser ist, du wärst im Finanzministerium, im Außenministerium. Ich weiß überhaupt nicht, was die Begründung war, dass man den ins Außenministerium gibt, dass er sich im Ausland andere Deregulierungsmöglichkeiten anschauen kann. Das ist ja lächerlich. Also der hat natürlich überhaupt keine Möglichkeit, irgendwas zu deregulieren, und das hätte er eigentlich auch vorher.
Er könnte sich aber selbst wegderegulieren.
Ja, er könnte sich selbst.
Könnte man mal sparen.
Und jetzt schreibt er Briefe an den Wirtschaftsminister, an den Herrn Hartmannsdorfer, der wahrscheinlich, also ganz sicher, weil es ist ja auch auf Ö24 entsprechend erschienen, natürlich über die Medien gespielt wird. Das ist natürlich, macht natürlich alles wenig Sinn, aber der Sepp Schellhorn ist natürlich in diesem Außenministerium auf völlig verlorenen Posten. Was will er dort machen? Das ist einfach sinnlos.
Er könnte zum Beispiel
aber die Frau Meindl-Reisinger. Wolfgang Jürgen Hartmannsdorfer, der gilt ja als die Zukunftshoffnung oder eine der Zukunftshoffnungen möglichen der ÖVP. Hätte er das Zeug dazu, deiner Meinung nach? Das weil der Gerald Groß hat ihn ja schwer baniert.
Ja, ja, ja. Gut, das ist, weil der Gerald Groß Doch. Immer alle schwer baniert, außer uns beide, weil wir großes Kind haben. Nein, der Wolfgang Hartmannsdorfer war Integrationslandesrat in Oberösterreich, ist dann eben Generalsekretär der Wirtschaftskammer geworden für ein paar Monate. War er selber jemals in einem Unternehmen? Nein, war er nicht. Ich glaube, man kann ihn mit dem Robert Habeck trotzdem nicht vergleichen, weil er deutlich mehr Sinn
Stimmt, der Robert Habeck hat Kinderbücher geschrieben. Das hat der Hartmannsdorfer
nicht. Hat er nicht. Aber
Nein, hat er nicht.
Er hat das als Integration.
Der hat nur Parteibücher unterschrieben.
Er hat Integration Landesrat in Oberösterreich.
Na, großartig. Oberösterreich, wenn es die Großstädte wie Linz ist, super
ich
Integration.
Ich glaube, er hat durchaus politisches Talent und wie er sich in die Rolle finden wird, das wird man
Ich meine, ihr seid ja so, ihr Türkisen seid wirklich lustig. Da ist einer ein bisschen schöner als der Off und dann ist es plötzlich ein Messias gleich.
Willst du mir jetzt unterstellen, ich habe mich verliebt in Wolfgang?
Das weiß ich nicht. Ich würde es mir nicht wünschen. Ja, so. Aber
kann
jetzt einmal unter da ist einer um die 40 oder 45 und alle werden alle ganz wuschig und denken, ah, das ist vielleicht der neue Parteichef oder alles drum und dran. So ist es nicht. Noch einmal.
Also du siehst keinen Sebastian Kurz.
Aber du hast dich nicht verliebt in Wolfgang Hartmannsdorfer offensichtlich.
Nein, ich stehe nicht auf ältere Männer. Weder auf den Herrn Söder noch auf den Herrn Hartmannsdorfer. Das erkläre
ich. Ich glaube, er ist jünger als du.
In dem Herr Hartmannsdorfer? Ja, aber mein Mann ist 10 Jahre jünger als ich. Ja, so, er ist 38 und ich bin 48. Aber wurscht, um das geht es gar nicht. Es geht darum, noch einmal, die ÖVP ist, was die Personaldecke betrifft, tatsächlich am Ende. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Und wenn der Herr Hartmannsdorfer über alle Bündekräfte wirken hätte können, dann wäre der Herr Stocker nicht Kanzler geworden, dann wäre der Herr Hartmannsdorfer schon gekommen. Das, was aber der Herr Mahrer, der Herr Wirtschaftskammerpräsident, zusammengebracht hat, ist, dass er zuerst die Ampelkoalition gesprengt hat, dann aber nicht die Kraft hatte, den Herrn Hartmannsdorfer einzusetzen, ist nämlich die Wahrheit. Dann ist der Herr Stocker gekommen, dann hat der Herr Mahrer die Koalition mit der FPÖ gesprengt, die Koalitionsverhandlungen, hat dann glaubt, er kann den Herrn Babler mitverrammen und statt dem Herrn Babler kommt er ange. Auch das ist der Herr Mahrer gescheitert. Der Mahrer ist ja dasselbe. Er ist ja auch noch nie in seinem Leben in einem Betrieb gesessen. Ich habe von dem Herrn Mahrer vor 25 Jahren mal ein Buch zur Entbürokratisierung bekommen. Das Einzige, was der zur Entbürokratisierung
Stimmt, aber glaube ich so nicht, weil der hat einmal ein Unternehmen gehabt, so viel
ja.
ich weiß.
Ja, sicherlich ein Beratungsunternehmen, wo er energetische Einrichtungen gemacht hat und wahrscheinlich Vorhänge ausgesucht hat und das nach Feng Shui ausgependelt hat. Genauso ein Unternehmen hat er gemacht. Und Buch für Entbürokratisierung. Und dann kommt es plötzlich auf, wo der überall ist. Minister, Wirtschaftskammerpräsident, bei der Nationalbank, überall der Herr Mahrer. Das ist ein Multifunktion.
Also ich glaube, man muss dem Wolfgang Hartmannsdorfer jetzt mal eine gewisse Zeit geben, um zu sehen.
Wir müssen allen gewisse Zeit geben.
Natürlich. Am besten 5 Jahre. Es bleibt ja nichts anderes über, weil die FPÖ ist nicht in diese Regierung gekommen und wir haben jetzt eine Ampel-Zuckerl oder was auch immer Koalition. Das ist eine Tatsache und die Österreicher wollen zurzeit und sonst will es auch niemand, also vielleicht außer der FPÖ, Neuwahlen. Also wir sind jetzt in dieser Situation. Deswegen macht es wahrscheinlich wenig Sinn, auch heute schon zu sagen, da auch der Wolfgang Hartmannsdorfer ist ein Depp. Man muss denen jetzt mal
eine Chance geben. Zwang auf Untergang. Es gibt immer eine Alternative und die Alternative ist
eine Alternative gibt eine Alternative gibt's vielleicht am 27. April, weil da wird
das ist eine gute Einleitung. Ja, da gibt's die Abrechnung
gewählt und da sprechen wir gleich weiter über die Wien-Wahl. Wir sind gleich zurück. Eine
Einleitung. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, schönen guten Abend. Willkommen zurück. Zweiter Teil mit Eva Schütz und Gerald Groß. Wir haben es schon kurz avisiert oder angekündigt. Die Wienwahl findet am 27. April statt und jetzt beginnt schon langsam die heiße Wahlkampfphase. ÖVP ist schon gestartet in den Wahlkampf. Der Wiener Bürgermeister startet morgen mit seiner großen Wien-Rede und am Freitag, Ende der Woche, folgt dann Dominik Nepp mit seinem Auftritt in Floridsdorf. Jetzt ist dieser Wien-Wahlkampf bisher, muss man sagen, ja primär zwischen FPÖ und ÖVP heiß gelaufen. Ja. Stichwort Afghanen-Mara und die FPÖ ist eine Türkenpartei etc. Die SPÖ, die eigentlich die Bürgermeisterpartei ist, ist ein bisschen momentan in der ersten Reihe fußfrei und schaut zu. Wird es deiner Meinung nach jetzt noch an Fahrt aufnehmen?
Ich glaube, es wird an Fahrt aufnehmen und zwar zwischen der FPÖ und der SPÖ, weil dieses Geplänkel zwischen ÖVP und FPÖ ist ja relativ sinnlos. Natürlich erwartet sich vielleicht die FPÖ, dass sie ein paar ÖVP-Wähler mitnehmen kann und was die ÖVP hat eigentlich nicht wirklich was davon, die FPÖ zu stärken, weil die sind zurzeit so weit auseinander, dass also ist ja kein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ÖVP und FPÖ. Also eigentlich geht es darum, schafft es der SPÖ wieder, ihre 40% einzuzementieren oder verliert sie doch wahrscheinlich in erster Linie an die FPÖ und schafft Dominik Knepp, dass er den Wiener Bürgermeister da tatsächlich ein bisschen herausfordert. Und das wird man sehen. Die Themenlage würde ja sehr für ihn sprechen oder würde sehr für die FPÖ, wir sind ja eigentlich schon die Kernthemen der FPÖ, dieses Bildungsthema mit den nicht vorhandenen Deutschkursen. Das Sicherheitsthema ist ein großes Thema der FPÖ, sind eigentlich die zwei ganz großen Themen in Wien zurzeit.
Aber trotzdem, du sagst es, die Themen würden eigentlich für die FPÖ sprechen in Wien, aber in den Umfragen gibt es keine wirkliche Duellsituation, weil die SPÖ liegt um die 40%, knapp drunter vielleicht, und die FPÖ liegt zwischen 20% und 25%, also weit weg von diesem Duell, das damals Strache gegen Häupl hatte. Warum kommt die FPÖ da derzeit nicht näher an die SPÖ ran? Ist Wien mittlerweile unter Anführungszeichen so links, dass rechte Parteien
ja, es macht mir ein bisschen den Eindruck, weil sogar die Grünen, und das finde ich ja wirklich erstaunlich, sind bei 15%. Mhm. Das sind ja noch vor der ÖVP. Und da muss man ehrlicherweise sagen, was die Grünen da jetzt geliefert haben, auch zum Thema Lobautunnel und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand gerne möchte. Und die sind ja auch für offene Zuwanderung nach wie vor. Und wenn du jetzt die Bevölkerung fragst, wer ist für Zuwanderung nach Wien, dann sagen die 80%, nein, das sind wir nicht. Also das ist vielleicht ein bisschen so eine intellektuelle Spielerei. Warum? Ich glaube, warum die SPÖ so einen guten Stand in Wien hat, ist, weil Wien prinzipiell eine relativ gut, aber sehr teuer verwaltete Stadt ist. Ja. Und das Zweite ist, dass du halt wahnsinnig viele Menschen hast, die direkt oder indirekt in der Stadt Wien und in den Vororganisationen der Stadt Wien entweder angestellt sind oder damit irgendwelche geschäftlichen Verbindungen haben oder gerne eine Wohnung hätten. Also man hat da einfach sehr geschickt über viele Jahrzehnte sehr viele Abhängigkeiten geschaffen. Und das führt dazu, dass man immer eine sehr gut fundierte Ausgangsposition hat. Das ist ja die FPÖ war ja nie in einer Stadt. Regierung oder ist es schon so lange her, dass ich nicht mal ich mich erinnern kann. Also die haben einfach dieses, was sie alles vergeben können, das fehlt ihnen.
Fehlt ein bisschen der Spannungsmoment bei der Wien-Wahl, weil irgendwie von vornherein klar ist, wer Erster wird, wer Zweiter wird. Auch das ist ja abgesteckt. Die FPÖ wird klar Zweiter, die ÖVP ist unter ferner Liefen.
Ja, stimmt. Und das wird der SPÖ massiv auf den Schädel fallen. Michael Ludwig hat strategisch einen entsetzlichen Fehler gemacht. Er hat geglaubt, dass er quasi Wahlkampf führen kann gegen die Freiheitliche Partei in der Bundesregierung. Er, das rote Bollwerk gegen Blau-Schwarz, hat aus mir unerklärlichen Gründen strategisch offensichtlich geglaubt, er nutzt für sich einen Startvorteil, geht in vorgezogene Wahlen. Nunmehr kann er seinen eigenen Genossen nicht mehr erklären, warum er überhaupt vorgezogene Wahlen gemacht hat. Hat jetzt folgendes Problem, dass die SPÖ in der Regierung komplett zerrieben wird. Wir haben gestern den Untergang der großen Bezirksstädte in der Steiermark erlebt. Leoben, Bruck an der Mur, Deutschlandsberg, Leibniz, die großen roten Bezirksstädte, überall 15-20%, 25% Bruck an der Mur, überall die absoluten verloren. Das heißt, ja, die Roten gehen in den Städten runter. Liegt auch daran, dass ausgerechnet die Sozialdemokraten sind, die jedem Pensionisten 400 Euro außerfladern. Nunmehr mit der Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge für Pensionisten, das waren immer ihre treuersten Wähler, denen haut man in die Goschen. Zwangsmitgliedsgebühr beim ORF weiterhin aufrecht. Pendler werden bestraft und. Das verzeiht der sozialdemokratische Wähler dieser SPÖ nicht. Diesen Rucksack hat jetzt Ludwig mit dabei. Und Dominik Knepp hat begonnen bei 7%. Liegt jetzt bei 22-23%, wird auf 25-26% oder sogar mehr hinaufgehen. Und ich prophezeie heute, dadurch, dass Michael Ludwig keine Duellsituation hat, die er ja der Häupl gegen Strache ausrufen konnte, wirst du ein ziemliches Problem bei der Wählermobilisierung der Roten haben. Das heißt, ich gehe davon aus, die SPÖ geht in Wien auf Richtung 30%. Da raschelt so richtig im Blätterwald linear 10% runter. Und dann gibt es ein neues Spiel der Kräfte. Und das sollten sich die Menschen hoffen. Ich meine, ich komme heute in das Studio rein, Top 3 geklickt bei UE24, Syrer-Messerstecherei bei U-Bahn-Station. Gestern teile ich einen Artikel Syrer-Messerstecherei, vorgestern Afghanen-Messerstecherei, dazwischen eine gepflegte Vergewaltigung. Ich meine, das ist ja keine Stadt, in der ich leben will. Ich will ja in keiner Stadt leben, wo ich hohe Gebühren zahlen muss, dafür, dass ich keine Sicherheit habe, wo ich Gebühren, Wasser- und Stromgebühren zahle, damit die Energie Wien 1 Milliarde Euro verzockt. Und außerdem, ich frage mich sowieso, warum wir eine Gemeinderatswahl in Wien haben. Ich meine, das hätten wir in der Randsteingassen klären können bei Macarell, wer dort Meister vom Stuhl wird, entweder der Ludwig oder der Mara. Huckern beide dort. Hätten sie sich zur Schulsprecherwahl anmelden können, die zwei Ochsen. Also, für was braucht man da den Gemeinderat einberufen? Das ist noch das Nächste. Ich stelle mir die Frage, wo wird von was für einem Gebäude in Wien wird Wien regiert? Das muss man sich auch die Frage stellen bei der Gelegenheit. Aber vielleicht antwortet mir der Herr Ludwig und der Herr Mara irgendwann einmal.
Gut, wenn Michael Ludwig weiter mit den Neos macht, die finde ich in den Umfragen ja schon noch relativ hoch oben sind. Das sind bei 11%. Und bei aller prinzipieller Wertschätzung für die Neos muss man schon sagen, was Christoph Wiederkehr da in den letzten 5 Jahren geliefert hat, weil er war ja für Integration und für Bildung zuständig. Das ist eigentlich ein Totalversagen, weil da hat wirklich gar nichts funktioniert. Nein, das hat einfach nichts funktioniert. Das war einfach bei jeder Pressekonferenz eine Aufzählung von Problemen, wobei 90% war, glaube ich, eh schon jedem klar, dass es ein Problem ist. Aber wirklich, Lösungen sind hier einfach nicht gekommen und man ist da wirklich keinen Millimeter weitergekommen. Jetzt kann man immer sagen, bei so einer starken SPÖ geht das halt einfach nicht. Ja, mag schon sein, aber das weiß man auch, wenn man dort hineingeht als Juniorpartner. Also da ist das Ergebnis, die Bilanz wirklich vernichtend und da befinde ich sind diese 11%, bei denen die Neos jetzt stehen, erinnert.
Aber wie geht es deiner Meinung nach der Wahl weiter? Glaubst du, dass Michael Ludwig, wenn er kann, mit den Neos weitermacht oder kommt Rot-Grün in Wien? Weil die Grünen werden ja voraussichtlich recht stark abschneiden.
Ich glaube, dass sich Michael Ludwig nach alter Gepflogenheit die Partei nimmt, die es am billigsten hergibt. Das werden wahrscheinlich entweder die Neos sein. Ich würde auch die ÖVP nicht ganz aus dem Spiel lassen. Also Ludwig Mara war ja
mit 8% kannst du ja, keine Koalition mehr abbilden. Der Herr Mara, die ÖVP ist mausetot.
Also 8% so schlimm wird es nicht werden, würde ich sagen, aber,
du,
aber ich
garantiere dir das.
Zurzeit sind die Umfragen...
Entschuldige, die haben einen Spitzenkandidat, der kommt vorher auf die Anklagebank. Der ist noch vorher auf der Anklagebank, bevor er auf der Gemeinderatsbank in Wien ist.
Ja gut, das Schicksal teilt da mit vielen Spitzen.
Naja, aber zum Beispiel der Sebastian Kurz war so anständig, wie die Anklage gegen ihn eröffnet worden ist, dass er zurückgetreten ist. Irgendwo gibt es ja noch so einen Herren, gibt es dieses Wort Anstand in der Politik gar nicht mehr, sitzt man alles aus, jede Wahlniederlage, jede Anzeige, jede Anklage, jede Verurteilung, es wird alles ausgesessen.
Es kommt vielleicht auch daher, dass es sehr viel davon gibt. Ja, früher.
Nein, weißt du, was das Problem ist, dass sie alle sonst keinen Job haben. Die hätten ja alle verhungern oder in der Brücken schlafen.
Gut, aber beim Karl Mara muss man ehrlich sagen, er kann in Pension gehen, er muss nicht mehr.
Ja, und dann tut er, was tut er dann? Mit dem Hanke und dem Fischer lesen in Venedig oder was? Und ein bisschen Chianti trinken.
Sein
oder
Leben.
Aber so wie den Mara einschätzt, sagt er Chianti dazu, wenn er sich unten eine Flaschenwein bestellt.
Ja, was glaubst du, was passiert nach der Wahl? Du glaubst an eine Ampel 2 mit SPÖ, ÖVP und Neos?
Wenn es blöd hergeht, wird das passieren. Also Ziel 1 Gebiet ist, dass er mit erstarkten Grünen es macht, der Ludwig. Und wenn sie das nicht mehr ausgeht, macht das mit den Grünen und Neos. Mit der ÖVP wird es sich nicht ausgehen. Ja. Das kannst du schon mal vergessen. Und die FPÖ wird stärker abschneiden, als wir alle glauben. Das ist tatsächlich so.
Das heißt, was ist dein Tipp?
23-25%.
Gut, mit den Neos mit den Grünen hat halt das Thema Lobautunnel, das nicht gelöst ist. Michael Ludwig braucht diesen Lobautunnel mittlerweile und die Grünen haben das jetzt wirklich völlig rechtswidrigerweise über Jahre blockiert.
Und eine Koalition mit der FPÖ hältst du für ausgeschlossen zwischen
es
SPÖ und FPÖ?
Nicht, also ganz ehrlich, es macht nicht den Eindruck. Also Michael Ludwig hat sich ja doch immer sehr klar gegen Koalitionen mit den Freiheitlichen positioniert. Wenn er gar nicht anders kann, dann macht das vielleicht statt einer Ampelkoalition, aber wird er schon sehr sein eigenes Credo, dass man das nicht tut, eigentlich über den Haufen werfen. Und ich glaube, ich würde auch viele Wähler, die eher links sind und die gibt es in Wien durchaus, die würde damit einfach verlieren.
Siehst du eine Chance für Rot-Blau in Wien oder hältst du das auch für ausgeschlossen?
Wenn Michael Ludwig massiv verliert und dort die Realos zum Zug kommen, dann wäre es möglich. Also unter Michael Ludwig ist es nicht möglich. Ja. Wenn Michael Ludwig 10% verliert, dann gibt es einen neuen SPÖ-Wien-Chef, dann gibt es einen neuen Bürgermeisterkandidaten und dann werden die Karten neu gemischt. Wenn Michael Ludwig bleibt, der im Übrigen jeden Rechtspopulisten als rechtsradikal beschimpft, die FPÖ pauschal als rechtsradikal und als rechtsextrem bezeichnet, was nicht einmal mehr der linkeste Journalist in dem Land tut, wenn der weiterhin auf seinem Antifa-Trip ist, um quasi seine linken Genossen da im Zaum zu halten, dann wird es nicht funktionieren. Was mich aber wundert, weil der Michael Ludwig ja an sich aus dem Flächenbezirk kommend eigentlich immer ein Realer war. Der war ja immer so à la Feimann, immer ein Typ, der kein linker Ideologe war, schlechthin. So, und er hat sich in den letzten Jahren massiv gewandelt. Er hat sich auch im Übrigen vergeigt. Was wir nicht vergessen dürfen, Corona. Die strengsten Maßnahmen in ganz Österreich hat es in Wien gegeben. Das ist auch ein Blattschuss gewesen.
Aber spielt das noch eine Rolle, ja, Corona bei dieser Wahl?
Ja, ich glaub, das wirkt noch immer nach. Wien hat noch keine Nach-Corona-Wahl gehabt und ich kriege noch immer irrsinnig viele Mails und ich kriege noch immer sehr viele Briefe und Zuschriften und es geht in den Social Medias noch immer um. Erstens, das ist nicht vergessen und das Zweite, diese Geschichte 700 Millionen Euro für Mindestsicherung an Asylwerber. Das
ja, aber es schadet ihm alles nicht so richtig, ne? Weil er ist noch immer, ich finde diese 40% ist, wenn man das alles aufzählt, ist das eher relativ gut, weil eigentlich müsste man ja sagen, also das Thema um die Wien-Energie, ne? Zeigt zumindest eine massive Unprofessionalität der Wien-Energie, die ja doch über Jahrzehnte in diesem SPÖ-Bereich gelegen ist. Die 700 Millionen an der Sozialhilfe, das, die Sicherheitslage, die eigentlich nicht mehr in den Griff zu bekommen ist. Wenn diese Container-Schulen,
aber jetzt sitzt SPÖ mit dem Herrn Babler in der Regierung. Wo sind die 5000 Polizisten?
Naja, die werden sie nicht bekommen, weil sie das Budget einfach nicht
haben. Naja, eben, weil es der Finanzminister von der SPÖ nicht hergibt.
Kann er auch nicht.
So, das heißt, alles, was jetzt der Herr, alles, und das ist ja die Krux, alles, was der Ludwig an der neuen Regierung unter Herbert Kickl festmachen wollte.
Ja, da hat er sich einfach verspekuliert.
Na, was hast du verspekuliert? Ins Knie geschossen und in die Schläfen. Kann er jetzt nicht, muss er dem Herrn Babler in die Schuhe schieben.
Obwohl diese Parallelverhandlungen wieder mit der ÖVP ja durchaus auch über Michael Ludwig gelaufen sind. Also, da hat er oft
natürlich, warum? Weil er 11 Milliarden Schulden hat. Und hofft, dass ihm der Bund wenigstens einen Teil der Schulden abnimmt. Wir werden ja als Bundesregierung, der gesamte Steuerzahler von Steiermark bis nach Vorarlberg, wird da Geld hergeben müssen, weil er 11 Milliarden Euro Schulden hat in Wien.
Ja,
das ist die höchst verschuldete Stadt in Österreich.
Der Schuldenstand von Wien ist wirklich enorm. Ja. Und man macht da eigentlich weiter und versucht da wenig irgendwie mal auf die Bremse zu steigen in irgendeiner Hinsicht. Das ist ja auch dieser Wiener Beamtenapparat in einer Art und Weise groß, ja, kann man glaube ich schon sagen. Sowas sucht ja auch seinesgleichen in Österreich.
Dann machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann kommen wir zum Aufreger der letzten Tage und das ist das Geschäft mit der Liebe. Eva Schütz hat es vorher gesagt, sie hat es noch nie gesehen, hast du schon mal gesehen?
Ja.
Ja, gut, sprechen wir gleich drüber und vor allem,
aber heute
wir wollen
am Abend
nicht über den Inhalt sprechen, sondern darüber, dass sich da jetzt sogar der Medienminister einmischt und da jetzt eine Diskussion ausgebrochen ist, darf man das als Medienminister oder geht das schon Richtung Zensur? Gleich mehr dazu.
Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem dritten Teil mit Eva Schütz und Gerhard Gross. Wir sprechen über den Medienaufreger der letzten Tage und zwar ist der Privatsender ATV da jetzt in die Negativschlagzeilen gekommen. Aufgrund seiner Trash-Doku, das Geschäft mit der Liebe. Alles hat auf Social Media.
Du weißt, es gibt ja auch noch So liebt Österreich. Das ist nämlich noch ärger eigentlich.
Es gibt auch Tinderreisen noch auf ATV.
Also die
ATV
werden Mütter.
Hat da ja einiges im
Gemeindebau.
Gemeindebau.
Aber der politische Aspekt ist ja, dass sich sowohl der Medienminister eingeschaltet hat, gesagt hat, er wird sich die ATV-Geschäftsführung quasi zum Rapport holen, als auch alle Frauensprecherinnen, außer jene der FPÖ, einen offenen Brief geschrieben haben, um auf das Programm von ATV einzuwirken. Dürfen die das, insbesondere der Medienminister? Deiner Meinung nach, du bist Medienmacherin. Wie siehst du das?
Man muss, glaube ich, da wirklich ein paar Aspekte unterscheiden. Erstens mal diese Sendung, das Geschäft mit der Liebe, glaube ich, gibt es seit 12 oder 15 Jahren. Das ist nichts ganz Neues, dass man da jetzt draufkommt, ist etwas verwunderlich. Interessant ist, wie man auf die Agitation eines Journalisten hin, nämlich in dem Fall Florian Klenk, sich das auf einmal zum Thema macht und glaubt, man kann da irgendwelche Popularitätspunkte sammeln, indem sich jetzt alle geschlossen dagegen aussprechen. Da muss ich ehrlich sagen, was habt ihr denn die letzten 15 Jahre gemacht? Da ist euch nicht aufgefallen, dass diese Sendung halt natürlich erstens trash ist und auf der anderen Seite ein Frauenbild vermittelt, das extrem schwierig ist. Dann muss man auch sagen, was dort stattfindet, ist ja eine Reality-Fernsehshow. Ja. Also es ist nicht so, dass das Schauspieler sind, die diese Texte sagen, sondern diese Protagonisten, die dort sprechen, die meinen es auch so. Und das gibt es eben, ob man da jetzt hinschaut oder nicht, ist relativ egal. Es bleibt trotzdem eine Realität so. Das ist einmal der eine Teil. Und der zweite Teil ist, wie sich der Medienminister jetzt anfangen kann, in die Programmgestaltung eines Privatsenders einzumischen, ist eigentlich wirklich ohne Worte und das auf Zuruf von einem ausgewiesenermaßen den linken Journalisten, da muss man ehrlich sagen, da ist wirklich um die Medienfreiheit nicht mehr lange bestellt, weil wäre das Geschäft mit der Liebe oder der Gemeindebau, egal welche Trash-Sendung, hätte das keine Quoten oder würden die Werbetreibenden dort keine Werbung mehr schalten, weil sie sagen, das ist uns einfach zu arg, das ist kein Umfeld, wo wir unsere Werbung platzieren, dann würde es die Sendung auch nicht mehr geben. Es ist halt eine Marktwirtschaft und solange das funktioniert und sich das ausreichend Menschen anschauen, funktioniert es ganz einfach und da braucht man sicher nicht den Medienminister, der jetzt anfängt, eine Inhaltskontrolle abzuhalten. Ich finde das eigentlich wirklich ohne Worte. Jetzt, heute gefällt ihm das Geschäft mit der Liebe nicht. Morgen gefällt ihm vielleicht die Nachrichtensendung auf Ö24
genau
nicht mehr.
So ist es.
Also
es
ist einfach der Anfang der Zäsur. Ob man das will, sich das gerne anschaut oder nicht, ist eine völlig andere Sache. Ich glaube, man muss diese zwei Dinge ganz, ganz stark differenzieren. Auf der einen Seite den Inhalt und auf der Seite die Vorgehensweise. Und die Vorgehensweise ist ein echter Skandal.
Gerald. Also was ATV macht, ist in Wahrheit der Sozialporno.
Ja.
Und zwar mit allen ihren Formaten.
Ja. Und ich glaube, das ist das Sendekonzept.
So, es gibt offenbar nämlich zur Kenntnis, es gibt offenbar einen guten Sozialporno. Das war Daniel Despira, die hat ins linke Konzept des ORF gepasst. Und das war die Offenlegung von Menschen, die es wirklich nicht verdient haben, so in der Öffentlichkeit dargestellt zu werden. Aber nachdem sie ja Linke war, Gott hab sie selig, habe ich dann gesagt, das ist super, das ist Kunst, das ist toll. Da alles drum und dran. Und wenn der ATV eben, wie gesagt, Lugner, Gemeindebau, Geschäft mit der Liebe, Holatrio, Tinderreisen, Nackt in der Wüste, Inzest für alle und ich weiß nicht, was alles macht, so, wo im Winter Schwesterlein und Brüderlein, weil es nicht zum Herzen haben, dann halt sich gegeneinander herankuscheln und dann kommt der Pampalatsch mit seiner Nase und sagt, da, um Gottes Willen, das ist ATV, das ist ganz schlecht. So. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir das einmal, zweimal, vielleicht dreimal sogar, ja, durchgesäppt und bin dann 5 Minuten oder 10 Minuten drauf geblieben und habe es dann aufgrund eines sogenannten Fremdschämen-Anfalles weggeschalten, wie es mir bei allen Formaten so geht, weil ich sage, das gibt's ja nicht. Ja, das gibt's ja nicht. Vor allem, wobei hin und wieder bei Gemeindebau bleibe ich länger drauf. Da gibt es natürlich viele Darsteller, wo man sagt, okay, die sind lustig, aber da gibt es auch Menschen, die du darstellst, die sind krank und vor allem sie sind beeinträchtigt, das sollte man auch nicht. Aber gut, es ist so, wie es ist und es ist eine Entscheidung des Senders. Das, was ich aber in keinster Weise aushalte, wirklich nicht, und da bin ich bei der EWA, mich mit allen Mitteln zur Wehr setze, ist, dass ein österreichisches Regierungsmitglied sich die Geschäftsführung von einem Privatsender herschnappt, aufgrund von politischer Korrektheit, von 5 Schabracken, die im Nationalrat sitzen. Ja, wegen dem Ausdruck Schabracken kriegst du morgen im Übrigen dann auch.
Also nein, muss ich mich gleich wieder distanzieren.
Distanzierst du dich gleich wieder. Ja.
Und so. Ich überhaupt ermahnen dich.
Genau, ja. Weil der Presserat, ja. Ich nehme die Ermahnung jetzt an. Gut, ich werde nur mehr das Tagesevangelium hier auftreiben. So, weil sonst irgendein urkomischer Verein nennt sich Presserat. Aber okay. Oder der Herr Medienminister plötzlich daherkommt und sagt, du, wir sind in einer Gouvernantendemokratie. Das darfst du aber nicht senden. So, jetzt stell dir mal vor, was machst du bei Fox News, wenn der US-Präsident bei Fox News anruft? Die zeigen ihm den Vogel, die sagen, schleichen Sie sich ins Weiße Haus, legen Sie sich in die Windel rein, aber belästigen Sie uns nicht. Ich meine, noch einmal, da reden wir von freien Medien, ja, von der tragenden Säule und dann geht der Herr Babler her, wie der Herr Milke oder der Herr Honecker und sagt, jetzt bestrafe ich die, aber das dürfen die nicht senden. Das halte ich für falsch. Wenn, dann soll es der Markt regeln.
Ja.
Solange für den Sozialporno-Exhibitionismus die Quote stimmt, wird der Sender das weitermachen. Angebot regelt Nachfrage. Im Übrigen, es kommt nichts Kriminelles vor. Es gibt für mich eine Grenze, das Strafrecht. Ja. Und selbst der überschreitet der ORF mit seinen Sendungen. Ja, so. Aber sei es drum. Im Übrigen auch bei mir. Heute beim OGH verloren, zum dritten Mal. Das ist für mich eine Grenze. Aber jetzt, wo kommen wir hin, dass wir jetzt Geschmacksfernsehen aller Andreas Babler bekommen? Müssen wir dann am Abend die Internationale singen, wenn es nach der Medienpolitik der Sozialisten geht? Oder müssen wir Lenins vertrocknete Füße küssen? Ja, entschuldige.
Nein, es ist wirklich brandgefährlich, wenn man anfängt, nach ideologischen Kriterien Sendungen mehr oder weniger zu verbieten, weil was ist passiert? ATV hat sich ja erstens einmal großartig distanziert und die nächste Sendung wird auch schon nicht mehr gesendet. Also offenbar funktioniert dieses System auch. Es ist einfach brandgefährlich, wenn der Medienminister beginnt, sich in die Inhalte von privaten Fernsehanstalten einzumischen, einfach als, weil was auch immer dem da nicht passt, das sei dahingestellt. Jetzt ist halt das Geschäft mit der Liebe, gut, da werden jetzt noch viele sagen, ein bisschen geschmacklos, aber ich muss es mir ja auch nicht anschauen. Niemand zwingt mich dazu, mir das anzuschauen. Und wenn sich niemand anschaut, dann wird dort keine Werbung mehr geschalten. Und jedem Unternehmen steht es frei, zu sagen, in so einem Umfeld, wo solche Aussprüche getätigt werden, möchte ich nicht werben. So, dann wird es wahrscheinlich die Serie auch nicht mehr lange geben, weil sie keine Einnahmen erzielen. Und das ist halt Marktwirtschaft, wo man sagt, danach hat man sich zu regeln, aber doch nicht, dass es eine politische Einmischung gibt.
Aber jetzt sage ich einmal Folgendes. Also bevor wir jetzt in die Medienprohibition zurückfallen, wo wir Dinge zeigen, nicht mehr zeigen dürfen. Also ich bin jetzt kein Freund dieser Formate. Nicht falsch verstehen. Aber nicht sagen dürfen, weil sie politisch inkorrekt sind, obwohl sie die gelebte Realität in manchen Kreisen in Österreich sind. Wo kommen hin? Sollen sie jetzt Dokumentation darüber schreiben? Kriegen sie dann von der Frau Holzleitner Förderung, wenn sie Dokumentation darüber schreiben? Ich meine, normalerweise, wenn die bei ATV und bei Puls ein bisschen Eier hätten, hätten sie alles daran setzen, seit zwei Tagen, damit der Herr Medienminister nicht mehr Medienminister ist, weil es ein unerlaubter Eingriff in eine private Sendungsgestaltung ist.
Ja, und wenn man es jetzt schon von dieser großen moralischen Seite sieht, muss man sagen, wenn man das an die Öffentlichkeit bringt, wie das dort funktioniert, ist es ja eigentlich was Positives, weil es vielen Menschen bewusst wird, was es gibt, wenn die das machen, ohne dass sie gefilmt werden, deswegen machen sie
es
ja
noch immer. Es wird ja nicht nur heroisiert.
Aber es wird nicht einmal mehr thematisiert oder man wird vielleicht auch gar nicht darüber diskutieren. Prinzipiell eine öffentliche Diskussion, ob so ein Verhalten sinnvoll ist oder nicht, ist ja per se nichts Schlechtes.
Und vor allem auch noch dazu die SPÖ. Da gibt es in Niederösterreich einen Nationalrat, der heißt Kohlros und Bürgermeister in Tribstrüll. Trumau, der dort vor ein, zwei Jahren erklärt hat, er ist für die Jus prima nocte, also für die Entjungferung des Landesfürsten. Und er ist Bürgermeister, und er ist Bürgermeister, taugt ihm als Bürgermeister. Ja, meinst du jetzt, dass jetzt ATV mit Prostituierten in einer Sendung nicht auch einem Unterhaltungscharakter dient? Naja, ist so. So,
vor allem
so ist
ATV
Leben.
Nicht politisch engagiert, nicht? Also das muss man auch sagen. Ja. Also das ist halt Unterhaltung. Nein, aber die Idee, dass man sich einmischt und anfängt, die Inhalte zu bestimmen, ist wirklich ohne
abschließend,
Worte.
Abschließend dazu noch, was erwartest du dir von Andreas Babler als Minister eben für Medien, Kunst und Kultur?
Naja, prinzipiell schon gar nichts und jetzt noch weniger, soweit das überhaupt noch möglich ist. Also offenbar wahrscheinlich wieder eine Förderung der Medien, die das schreiben, was er gerne möchte.
Falter und Standard.
Und, richtig, und dann offenbar auch ein massives Eingreifen in die Inhalte, die ihm nicht passen, was jetzt schon einmal noch einmal ein neues Niveau des Wahnsinns ist, weil das hat sich ja wirklich noch nie jemand erlaubt. Stell dir mal vor, irgendein freiheitlicher Medienminister oder auch...
Ja, stell dir vor, der Kickl, der bei OE24
anrufen lassen
das,
und sagen,
das kommt aber weg.
Sagen wir
der Herr Miesig darf nicht mehr auftreten. Ja. So, was machst du dann?
Männer groß, das könnte...
Der Bornmähner darf nicht mehr auftreten,
die FPÖ. So auf, zum Beispiel, das lassen wir jetzt einfach. Ja, ne?
Da machst du eine Büchse der Pandora auf und das Nächste ruft dann der Babler bei dir an und sagt, der Groß darf nicht mehr auftreten. Ja, ist so.
Also ich finde, das ist noch einmal eine neue Stufe. Das hätte man wirklich sich nicht gedacht, dass so etwas passieren kann. Nicht
einmal dem Herrn Babler zugetraut. Stell dir vor, die FPÖ wäre in der Regierung gewesen, hätte es geheißen Orban in Österreich.
Ja, ja, mindestens.
Orban, Diktatur. So. Aber selber machen sie es.
Ja. Gut, vielen Dank. War eine spannende Diskussion mit einem doch auch emotionaleren Schlussteil. Wir machen eine ganz kurze Werbepause. Hier geht es übrigens gleich weiter mit Robert Miesig und Heimo Leposchitz. Bei uns dürfen beide noch diskutieren. Gleich nach einem ganz kurzen Werbeslot, wie gesagt, unser Duell am Montag.